Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über das alttestamentliche Buch Esra. Dieses Buch lässt sich in zwei Hauptabschnitte aufteilen. Hier ein kurzer Rückblick auf den ersten Hauptabschnitt. In den Kapiteln 1 bis 6 wird darüber berichtet, wie der persische König Kyros, der mittlerweile auch König über Babylon geworden ist, die sogenannte babylonische Gefangenschaft der Juden beendet. Er erlaubt den Menschen aus dem ehemaligen Südreich Juda in ihre Heimat zurückzukehren. Das Angebot wird aber nur zögerlich angenommen. Zunächst macht sich eine erste Gruppe von etwa 50.000 Juden unter der Führung von Serubbabel in Richtung Jerusalem auf den Weg. Ganz im Sinne von König Kyros beginnen sie mit dem Wiederaufbau des zerstörten Tempels, werden aber von König Darius, dem Nachfolger von Kyros, zunächst am Weiterbau gehindert. Doch dann dürfen sie weitermachen und vermutlich im Jahr 515 vor Christus kann der neue Tempel seiner Bestimmung übergeben werden. Mit dieser Sendung erreichen wir nun den zweiten Hauptabschnitt des Esra-Buches und der beginnt mit Kapitel 7. Das Buch Esra lässt sich in zwei Hauptabschnitte einteilen. In den Kapiteln 1 bis 6, die wir bereits hinter uns gelassen haben, wird berichtet, wie ein gewisser Serubbabel ungefähr 50.000 Juden aus der babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat zurückführt. Weitere 2.000 Juden, und davon handeln die Kapitel 7 bis 10, werden von dem Priester Esra in ihre Heimat gebracht. Als Begründung dafür, warum Gott sein Volk überhaupt für rund 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft geschickt hat, wird vor allem die Abgötterei genannt. In der Fremde sollten die Gläubigen endlich zur Besinnung kommen. Als ein weiterer Grund wird die Tatsache genannt, dass eine Vorschrift aus dem alttestamentlichen Gesetz, wonach Ackerflächen alle 7 Jahre unbewirtschaftet bleiben sollten, seit langer Zeit nicht mehr beachtet worden sei. Diese Vorschrift mag den Israeliten nicht besonders wichtig vorgekommen sein, zumal ein Verstoß gegen die Vorschrift einen zusätzlichen Ertrag versprach. Doch Gott machte ihnen eine andere Rechnung auf, indem er zu ihnen sagte, während der 70 Jahre, die ihr außerhalb des Landes in der babylonischen Gefangenschaft zubringt, kann sich dieses Land regenerieren. Schon im dritten Buch Mose, Kapitel 26, wurde dies vorausgesagt. Dort heißt es, alsdann wird das Land seine Sabbate, seine Ruhejahre nachholen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate nachholen. Nachdem der persische König Kyros durch einen Erlass das offizielle Ende der babylonischen Gefangenschaft eingeläutet hatte, herrschte unter den Juden offenbar erst einmal so etwas wie eine Schockstarre. Denn die etwa 50.000 Menschen, die unter Serubbabel als erste nach Juda und Jerusalem zurückkehrten, waren nur ein kleiner Teil im Vergleich zu denjenigen, die erstmal in Jerusalem zurückblieben. Erst Jahrzehnte später macht sich eine weitere Gruppe von Heimkehrern auf den Weg nach Jerusalem. Ihr Anführer ist Esra, der in dem alttestamentlichen Buch Esra, mit dem wir uns gerade beschäftigen, bisher noch gar nicht selbst vorgekommen ist. In den Kapiteln 7 und 8 und damit in dieser Sendung geht es um die Rückkehr dieser Gruppe von Heimkehrern und in den beiden letzten Kapiteln 9 und 10 um die Reformen, die Esra anstößt. Den Reformen, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, geht eine geistliche Erneuerung voraus. Denn ohne geistliche Erneuerung verlaufen Reformbewegungen häufig sehr schnell im Sande. Für mich gehört Esra zu jenen Personen der Bibel, die in ihrer Bedeutung meistens unterschätzt werden. Viele Bibelausleger nehmen kaum Notiz von ihm, und auch als Vorbild für die Gemeindearbeit spielt er kaum eine Rolle. Dabei sind die Reformen, die er einführt, wirklich beachtenswert. Wie vorhin schon erwähnt, macht sich die zweite Gruppe von jüdischen Heimkehrern erst Jahrzehnte nach der ersten Gruppe auf den Weg nach Jerusalem. Das machen auch die ersten Verse von Kapitel 7 deutlich. Denn inzwischen ist Artasasta der König von Persien, auch bekannt unter dem Namen Artaxerxes. Die Könige Kyros und Darius und ihr Nachfolger Ahasveros sind dagegen bereits ein Teil der Vergangenheit. In den Versen 1 bis 5 wird berichtet: Nach diesen Geschichten zog unter der Regierung des Artasasta, des Königs von Persien, Esra herauf, der Sohn Serajas, des Sohns Asarias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Schalums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Amajas, des Sohnes Asarias, des Sohnes Merajots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Eliasas, des Sohnes Aarons, des Hohenpriesters. König Artasasta, der in Vers 1 genannt wird, ist übrigens auch derjenige, der Nehemia die Erlaubnis erteilen wird, nach Jerusalem zurückzukehren, um die Stadt als solche wieder aufzubauen. Und dieser Punkt in der Geschichte Israels wiederum markiert den Beginn der sogenannten 70-Jahr-Wochen, die der Prophet Daniel aufgrund einer Vision beschreibt. Nach Ablauf dieser 70-Jahr-Wochen wird, ich zitiere aus dem Daniel-Buch, dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht. Diese Prophezeiung wird von Christen als Ankündigung gedeutet, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde schicken wird. Über diese 70-Jahr-Wochen wird noch zu reden sein, wenn wir gleich nach dem Buch Esra mit dem darauffolgenden Buch Nehemia beginnen. Zurück zu den ersten 5 Versen aus dem Esra-Buch Kapitel 7. Auch wenn gleich zu Anfang der persische König Artasasta genannt wird, geht es in den ersten 5 Versen vor allem um Esra und um seine familiäre Herkunft. Esra stammt von Pinhas ab, einem Enkelsohn Aarons. Damit gehört Esra zur priesterlichen Linie des Volkes Israel. Sein Arbeitsplatz wäre vermutlich der Tempel in Jerusalem gewesen. Aber weil Esra mit einem Großteil der jüdischen Bevölkerung in Babylon zurückgeblieben war, versuchte er wohl dort in der Fremde das Wort Gottes unter den Gläubigen lebendig zu halten. Nun aber plant er mit einer weiteren Gruppe von etwa 2000 Juden nach Jerusalem zurückzukehren. Inzwischen wurde dort ja ein neuer Tempel errichtet und eingeweiht. Für Esra würde sich also die Möglichkeit ergeben, dort seiner eigentlichen Bestimmung als Priester nachzugehen. In Vers 5 unseres Bibeltextes wird, wie eben schon gesagt, Pinhas als ein Vorfahre Esras erwähnt. Dieser ist ein Sohn Eliasas und ein Enkelsohn Aarons. Pinhas tritt in der Bibel zum ersten Mal in Erscheinung, als im 4. Buch Mose Kapitel 25 berichtet wird, wie sich der Israelit Simri mit einer midianitischen Gespielin einlässt. Dies wird, lassen Sie es mich mal so ausdrücken, als eine unerwünschte Form des interreligiösen Dialogs gewertet. Und nur dem entschlossenen Eingreifen Pinhas ist es zu verdanken, dass Gott dafür nicht weiterhin das ganze Volk durch eine schreckliche Plage zur Rechenschaft zieht. Im Alten Testament gibt es etliche Stellen, an denen sexuelle Kontakte und selbst eheliche Beziehungen zwischen den Menschen aus dem Volk Israel einerseits und heidnischen Völkern andererseits als eine besonders schwere Form der Abgötterei gebrandmarkt werden. Auf den ersten Blick scheinen solche Beziehungen nichts mit dem religiösen Glauben der betreffenden Personen zu tun zu haben. Doch zwei Personen, die eine enge Beziehung zueinander pflegen, werden auf längere Sicht fast zwangsläufig auch Einfluss auf das religiöse Leben des jeweils anderen nehmen. Und oft genug in der Geschichte Israels kam es in solchen Fällen zu einer Abwendung von Gott und zu einer Hinwendung zu fremden Götzen. Deshalb wurde das entschiedene Eingreifen Pinhas auch ganz besonders von Gott gewürdigt. Pinhas hat meinen Grimm von den Israeliten gewendet durch seinen Eifer um mich, sagte Gott damals zu Mose, und fügte hinzu: Siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens, und dieser Bund soll ihm und seinen Nachkommen das ewige Priestertum zuteilen, weil er für seinen Gott geeifert und für die Israeliten Sühne geschafft hat. Die Verheißung des ewigen Priestertums betrifft also auch Esra, weil er ein Nachkomme Pinhas ist. Und deshalb wohl wird die familiäre Abstammung Esras am Anfang von Kapitel 7 so ausführlich dargestellt. In Vers 6 wird nun berichtet, dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Allein durch seine familiäre Abstammung war Esra eigentlich ein Priester. Aber weil er nur am Tempel in Jerusalem seine Tätigkeit als Priester auch ausüben konnte, wurde er im babylonischen Exil, wie es in Vers 6 heißt, zu einem Schriftgelehrten, kundig im Gesetz des Mose. Das heißt, er war ein richtiger Experte, wann immer es um das geschriebene Wort Gottes ging. In Vers 21 wird sogar berichtet, dass der persische König Artasasta ihn als Beauftragten für das Gesetz des Gottes des Himmels bezeichnet, dem jeder gehorchen solle. Doch erstmal lese ich in unserem Bibeltext weiter ab Vers 7. Dort heißt es, und mit ihm, also mit Esra, zogen herauf einige von den Israeliten und von den Priestern und Leviten und den Sängern, Torhütern und Tempelsklaven nach Jerusalem im 7. Jahr des Königs Artasasta. Und er kam nach Jerusalem im 5. Monat im 7. Jahr des Königs. Am 1. Tage des 1. Monats, nämlich hatte er beschlossen, von Babel heraufzuziehen, und am 1. Tage des 5. Monats kam er nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihn war. Ungefähr 5 Monate, nach anderen Berechnungen etwa 3,5 Monate, brauchten Esra und die anderen, rund 2000 Heimkehrer, bis sie erschöpft, aber wohlbehalten in Jerusalem ankamen. Vers 10. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Diesen Vers halte ich für besonders interessant, weil er andeutet, dass sich Esra nicht aufs Geratewohl nach Jerusalem aufgemacht hat, dass ihn nicht nur die Sehnsucht nach der alten Heimat oder die Aussicht, wieder in einem richtigen Tempel arbeiten zu können, beflügelt hat, sondern Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Das heißt doch, mit seiner Rückkehr nach Jerusalem wollte er etwas ganz Bestimmtes bewirken. Seine Absicht bestand darin, auch das Herz des Volkes wieder auf Gott auszurichten. Und genau das ist der Punkt, den ich schon zu Beginn der Sendung ansprach. Esra stößt nach seiner Ankunft in Jerusalem etliche Reformen an. Diesen Reformen geht jedoch eine geistliche Erneuerung voraus. Wie schon zur Zeit des persischen Königs Kyros, so bekommen auch die Israeliten unter König Artasasta die Möglichkeit, in ihre alte Heimat auszuwandern und dabei die ausdrückliche Unterstützung ihrer Majestät in Anspruch zu nehmen. Hören Sie dazu die Verse 11 bis 16. Und dies ist die Abschrift des Schreibens, das der König Artasasta Esra gab, dem Priester und Schriftgelehrten, der kundig war in den Worten der Gebote und Satzungen des Herrn für Israel. Artasasta, der König aller Könige, an Esra, den Priester und Beauftragten für das Gesetz des Gottes des Himmels. Friede zuvor. Und nun, von mir ist befohlen worden, dass alle, die von dem Volk Israel und den Priestern und Leviten in meinem Reich willig sind, nach Jerusalem zu gehen, mit dir ziehen können, weil du vom König und seinen 7 Räten gesandt bist, um aufgrund des Gesetzes deines Gottes, das in deiner Hand ist, nachzuforschen, wie es in Juda und Jerusalem steht, und hinzubringen, Silber und Gold, das der König und seine Räte freiwillig geben, dem Gott Israels, dessen Wohnung zu Jerusalem ist, und was du sonst an Silber und Gold erhältst in der ganzen Landschaft Babel, samt dem, was das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes zu Jerusalem. Soweit die Verse 11 bis 16. Es ist schon erstaunlich, wie viel Unterstützung der persische König Artasasta den heimkehrwilligen Juden zubilligt und wie er auf die Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit Esras vertraut. Allerdings gehörte es schon zu Zeiten von König Kyros zur Politik der Perser, die religiösen Traditionen der vielen Völker, die sie sich untertan gemacht hatten, zu erhalten. Dabei war es unverzichtbar, alles ganz genau zu regeln und festzuhalten. Davon sind im Fall der Israeliten auch alle Fragen des Gottesdienstes und das zivile Leben in Jerusalem betroffen. Ich überspringe nun einige Verse mit weiteren Anweisungen des Königs Artasaster und lese weiter ab Vers 21. Ich, König Artasaster, habe allen Schatzmeistern jenseits des Euphrat befohlen, alles, was Esra, der Priester und Beauftragte, für das Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordert, das tut mit Sorgfalt. Bis zu 100 Zentner Silber und 100 Sack Weizen und 100 Eimer Wein und 100 Eimer Öl und Salz in jeder Menge. Alles, was dir Gott befohlen hat, dass es gegeben werde, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit Hingabe geleistet werden, damit nicht der Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne komme. Und euch sei kundgetan, dass ihr nicht Macht habt, Steuern, Abgaben und Zoll zu legen auf irgendeinen Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempelsklaven, auf alle, die im Hause dieses Gottes Dienst tun. Du aber, Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die allem Volk Recht sprechen, das jenseits des Euphrat wohnt, nämlich allen, die das Gesetz deines Gottes kennen. Und wer es nicht kennt, den sollt ihr es lehren. Aber jeder, der nicht sorgfältig das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs hält, der soll sein Urteil empfangen, es sei Tod oder Acht oder Buße an Hab und Gut oder Gefängnis. Soweit die Verse 21 bis 26. Aus all dem wird deutlich, das persische Königshaus zeigt sich überaus großzügig, aber es setzt auch Grenzen. Und teilweise wird auch eine gewisse Angst von Seiten des Königs spürbar. Vers 23, dass der Zorn des Gottes Israels über das Reich des Königs und seiner Söhne kommen könnte. Für Esra ergibt sich auf jeden Fall die Verpflichtung, gleich nach der Ankunft in Jerusalem ans Werk zu gehen. Aus Verantwortung dem Volk gegenüber, aus Respekt gegenüber Gott, der sich ein gehorsames Volk wünscht, aber auch aus Dankbarkeit für die großzügige Unterstützung, die König Artasaster den Israeliten gewährt. Auf jeden Fall ist Esra sehr dankbar dafür, wie sich eines zum anderen fügt. In allem, was er erlebt, sieht er als gläubiger Jude Gott am Werk. Und so spricht er, ich lese weiter ab Vers 27, »Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches dem König eingegeben hat, dass er das Haus des Herrn in Jerusalem so herrlich mache, und der mir die Gunst des Königs und seiner Räte und aller mächtigen Oberen des Königs zugewandt hat. Und ich ward getrost, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war, und sammelte aus Israel Sippenhäupter, dass sie mit mir hinaufzögen.« Mit einer Anzahl von rund 2000 Personen ist die zweite Gruppe mit Heimkehrern bei Weitem nicht so groß wie die erste Gruppe mit knapp 50.000 Personen. Aber wie es scheint, geht Esra zumindest teilweise ganz gezielt vor und sammelt, wie es heißt, aus Israel Sippenhäupter, dass sie mit ihm hinaufzögen nach Jerusalem. Das nun folgende 8. Kapitel des Esra-Buches besteht im Wesentlichen aus einer Aufzählung all jener, die mit ihm ziehen. Außer den Priestern sollen auf jeden Fall auch genügend Leviten und Tempelsklaven mitkommen. Sonst wäre für Esra die Mannschaft derer, die den Dienst im und am Tempel verrichten, nicht komplett. Während die Leviten den Priestern zuarbeiten, sind die Tempelsklaven mit eher einfachen Aufgaben betraut. Außer in der Lutherbibel werden sie übrigens in fast allen Bibelübersetzungen als Tempeldiener bezeichnet, im Hebräischen als Netinim. Dabei könnte es sich um Hilfskräfte handeln, die nicht direkt von Gott zu ihrem Dienst bestimmt worden sind. Im 9. Kapitel des Josua-Buches heißt es etwa von den Gibeonitern, dass sie von Josua zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und den Altar des Herrn gemacht wurden. Leute mit ähnlichen Aufgaben könnten auch im Esra-Buch Kapitel 8, Vers 20 gemeint sein. Dort heißt es, Esra wählte aus von den Tempelsklaven, die David und die Oberen bestimmt hatten, den Leviten zu dienen, 220. Sie alle sind mit Namen aufgezeichnet. Gleich die Verse danach spiegeln wieder, was für ein Typ Mensch Esra gewesen ist. Noch bevor es richtig losgeht, lädt er seine Leute zu einer Art Gebetsversammlung ein. Ihm ist es wichtig, unter dem Schutz und Segen Gottes aufzubrechen. Ab Vers 21 berichtet Esra, »Und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott, und er erhörte uns. Esra ist es also wichtig, dass Gott die Heimkehrer auf ihrem Weg nach Jerusalem beschützen möge. Abgesehen davon will er die ohnehin schon sehr großzügige Hilfsbereitschaft des persischen Königs nicht überstrapazieren. Dennoch, sein Vertrauen auf Gott muss wirklich groß gewesen sein. Denn mit den Priestern, Leviten und anderen Leuten, die sich zusammen mit Esra auf den Weg machen, sind auch deren Frauen und Kinder mitgezogen. Auf den Schutz der königlichen Reiter zu verzichten, bedeutete also, ganz handgreiflich darauf zu vertrauen, dass Gott im Notfall einen mindestens gleichwertigen Schutz bieten kann. In den Versen 24 bis 30 geht es um weitere Vorbereitungen, die Esra kurz vor dem Abmarsch trifft, und dann geht es endlich los. Ich lese weiter ab Vers 31. Dann brachen wir auf von dem Fluss bei Ahava am 12. Tage des 1. Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns, und er rettete uns vor den Feinden und vor solchen, die uns auf dem Wege nachstellten. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage aus. Dann, am 4. Tage, lieferten Esra und seine Leute das mitgebrachte Silber und Gold und andere Wertgegenstände am Tempel ab und übergaben alles in die Obhut der Priester. Abschließend heißt es in den Versen 35 und 36, zu dieser Zeit opferten die Leute, die aus der babylonischen Gefangenschaft gekommen waren, Brandopfer dem Gott Israels, 12 junge Stiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer, 12 Böcke zum Sündopfer, alles zum Brandopfer für den Herrn. Und sie übergaben die Befehle des Königs, den Amtleuten des Königs und den Statthaltern jenseits des Euphrat. Und diese halfen dem Volk und dem Hause Gottes. Besonders beachtenswert ist die Erwähnung, dass, wie schon bei der Einweihung des Tempels, insgesamt 12 Böcke als Sündopfer dargebracht wurden. Die Zahl 12 steht für die Gesamtzahl der 12 Stämme Israels. In Wirklichkeit hatten sich ja 10 dieser 12 Stämme abgespalten, so dass es Jahrhunderte zuvor zu einer Teilung des Reiches Israel in ein Nord- und in ein Südreich gekommen war. Die 10 Stämme des Nordreiches wiederum gab es zu Esras Zeiten in dieser Form längst nicht mehr. Denn die meisten Menschen aus dem Nordreich waren nach dessen Eroberung durch die Assyrer im 8. Jahrhundert vor Christus umgesiedelt worden. Doch geistlich gesehen besteht die Einheit der 12 Stämme Israels offenbar noch immer. Und im Zusammenhang mit der Einweihung des neuen Tempels gab es ja auch deutliche Hinweise darauf, dass Vertreter aus allen 12 Stämmen Israels bei diesem Fest dabei waren. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir das 9. Kapitel des alttestamentlichen Esra-Buches. Dort wird berichtet, wie Esra unter der jüdischen Bevölkerung in Jerusalem verschiedene Reformen durchsetzt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.